Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hallo, Henrik.
Ich habe letztens von einem Bekannten, der Geschäftsführer ist, folgende Aussage, Klammer auf Vorwurf, gehört. Und ich glaube, das können wir beide mal diskutieren, weil wir betroffen sind. Und zwar meinte er oder fragte er mich so ein bisschen rhetorisch, was leisten eigentlich Professoren oder welche Wertschöpfung haben Professoren? Er ist Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen und da habe ich dann in dem Moment gar nicht reagieren können oder keine passende Antwort gehabt und im Nachgang überlegt,
Hat sich überrumpelt und hast
gesagt. Ja, ich war so ein bisschen überrascht.
Was mache ich eigentlich den ganzen Tag?
Genau, was schaffe ich? Schaffe ich was? Habe ich eine Wertschöpfung? Und dann aber gedacht, welche Wertschöpfung hat eigentlich ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens? Denn er selber schafft ja auch nichts, er stellt ja nichts her, ist ja nur der Verwalter. Und na gut, jetzt sind wir auch noch Beamte, da gibt es dann auch immer diese üblichen Klischees gegen Beamte. Aber die Frage jetzt an dich, welche Wertschöpfung hast du als Professor am Umweltcampus?
Das ist in der Tat eine super spannende Frage und ich will gar nicht sofort irgendeine Antwort rausschießen, sondern ich würde, glaube ich, da bin ich auch gerade dabei, ich lehne mich zurück, gucke in die Luft und sage, welche Wertschöpfung habe ich? Frage, was ist eigentlich Wertschöpfung?
Genau, das müsstest du jetzt ja sagen können, ne? Du als ja, tatsächlich, das ist ja Geldexperte.
Vor allem eins der Gebiete, wo ich sehr viel forsche über Wertschöpfung und vor allem regionale Wertschöpfung. Deswegen habe ich mich mit dem Begriff der Wertschöpfung schon seit vielen Jahren und vergleichsweise intensiv auseinandergesetzt. Das ist natürlich kein völlig klar zu definierender Begriff. Da gibt es auch logischerweise Interpretationsspielräume. Aber eigentlich, glaube ich, würden sich die ganzen Meinungen darauf einigen können, dass Wertschöpfung ein Prozess ist, an dessen Ende irgendeine Art von Gewinn steht. Das sage ich aber ausdrücklich, irgendeine Art von Gewinn, weil das muss natürlich kein Gewinn in Euro sein, sondern das kann zum Beispiel auch ein Gewinn an Klimaschutz sein. Auch dann wurde ja ein Wert geschöpft. Also Wert ist nicht zwangsläufig in Euro zu messen, sondern kann ganz, ganz viele unterschiedliche Dimensionen haben. Und Wertschöpfung ist der Prozess von A bis Z, an dem gearbeitet wird, um eben dieses, ich sage jetzt mal Endprodukt, dieses Ergebnis am Ende, ob es Klimaschutz oder Euro ist, oder was auch immer, Gesundheit, auch das kann Wertschöpfung sein, sich daran zu beteiligen, das zu machen. Und da würde ich durchaus sagen, dass der Bildungssektor, und zunächst will ich die Frage mal aus dem Bildungssektor bearbeiten, durchaus eine sehr, sehr relevante Rolle spielt. Und wenn ich mir das so überlege, kommt mir die Frage sogar ein bisschen wenig reflektiert vor, weil, das weißt du so genau wie ich, inzwischen suchen immer mehr Unternehmen den Kontakt zu uns als Hochschulen, um an die Fachkräfte ranzukommen. Also genau. Da spüre zumindest ich eine sehr starke Veränderung in den letzten, ich würde jetzt mal sagen, so 2, 3, 4 Jahren. Viele Unternehmen haben ja schon immer einen festen Fuß in der Tür zu den Hochschulen gehabt, weil das Teil ihres strategischen Anspruchs war. Aber das wird inzwischen sehr, sehr viel stärker, weil alle merken, ups, der Markt an Leuten, die für mich arbeiten wollen, ist ziemlich leergefegt. Wie komme ich an die ran? Na, gehe ich doch mal zur Quelle. Und die Quelle für so New Recruits sind eben oftmals die Hochschulen, die Bildungseinrichtungen. Und ich denke schon, dass ein Haufen Unternehmen dort natürlich auch einen Wertschöpfungsprozess sehen, in dem die nämlich sagen, die Hochschule oder das ganze Bildungssystem fängt ja nicht bei der Hochschule an, hilft, dass ich Mitarbeiter habe, die dann wiederum an meinem Wertschöpfungsprozess teilhaben können, die ich dort integrieren muss, um mein unternehmerisches Ziel, meine Wertschöpfung irgendwie zu realisieren.
Sehe ich genauso. Also ich denke, die Frage ging, glaube ich, jetzt erstmal aus dieser betriebswirtschaftlichen Brille. Da ist natürlich klar, also da haben wir als Hochschule im Allgemeinen natürlich gar keine Wertschöpfung, weil wir ja nur Geld verbrennen, wenn du das mal so böse formulierst. Wir werden finanziert aus Steuergeldern und das ganze Hochschulsystem wird finanziert aus Landesmitteln. Und wir erwirtschaften ja kein Geld, aber das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, sondern unser Gewinn, wie du es jetzt bezeichnet hast, sind ja gut ausgebildete und qualifizierte junge Menschen, die dann für den Arbeitsmarkt bereitstehen, um dann monetär Wertschöpfung oder in die Wertschöpfung einzusteigen. Deswegen ist, glaube ich, dieser Vorwurf auch so ein bisschen, ja, wie du sagst, unreflektiert, weil es ja gar nicht in unserem Unternehmensziel drinsteckt, wenn man genau. mal diese Unternehmensbrille aufsetzt. Also das Unternehmen Hochschule ist nicht darauf ausgelegt, Geld zu verdienen. Das können wir ja so gar nicht. Auch klar, wir haben Drittmittel und so weiter. Aber die werden ja sofort reinvestiert in Arbeitsplätze, die wir schaffen, um Forschung zu betreiben. Also das ist ja auch nichts, weil wir können ja keinen Gewinn irgendwie erwirtschaften, wir können ja nichts verkaufen. Also von da ist das schon, also aus der Sichtweise schwierig, aber wie du sagst, ich sehe es ja selber in den energietechnischen Fächern, die ich habe, diesen massiven Bedarf an jungen Menschen für den Arbeitsmarkt. Das Thema Fachkräfte haben wir ja schon gehabt. Und ich beobachte auch da diesen massiven Bedarf, dass wir dort ja Werte schaffen, nämlich Menschen für den Arbeitsmarkt.
Ja, ja. Was man durchaus fragen darf in dem Kontext ist eigentlich eure Art, diesen Wertschöpfungsbeitrag zu leisten, ist das ausgefeilt, ist das effizient, macht das alles Sinn? Das darf man, glaube ich, durchaus hinterfragen. Und ich muss gerade an ein Gespräch denken, was ich vor 2 Wochen ungefähr mit einem Kollegen, also auch Professor, BWL-Professor aus San Francisco geführt habe. Das war sehr, sehr spannend, weil wir haben uns darüber unterhalten. Das war eine Runde mehrere Profs aus ganz vielen unterschiedlichen Universitäten, aus ganz vielen verschiedenen Orten. Und der aus San Francisco hat gesagt, das ist ja völlig klar, die Studenten sind meine Kunden. Und sein Ziel ist es, den Studenten zufrieden zu machen und am Ende dafür zu sorgen, dass der da mit einem guten Examen rausgeht. Und das war super spannend, wurde sehr, sehr kontrovers diskutiert. Ich bin auch jemand, der die kontroverse Position dazu eingenommen hat, weil ich sehe den Studenten nicht ausschließlich als meinen Kunden in dem Sinn, dass ich ihm etwas liefere und ein bisschen für den Erfolg verantwortlich bin dabei noch, sondern der Erfolg, der stellt sich ein, wenn der Student vor allem fleißig ist und das, was wir ihm transportieren wollen im Rahmen der Ausbildung, auch annimmt, es reflektiert, bearbeitet und halt in seinem Kopf weiterentwickelt. Und ich glaube, da sieht man einen großen Unterschied in dem Ansatz, was leistet Bildung. Und offensichtlich, es war eine private Universität da in Kalifornien und da gibt es einen anderen Anspruch. Da die wollen Wertschöpfung messen. Die sagen, die bezahlen einen Riesenhaufen Geld, da bezahlst du für ein Masterstudium weit über $100,000 und da muss am Ende auch ein messbares Ergebnis da liegen. Das ist ja bei uns ein ganz anderer Ansatz. Bei uns in unserem staatlichen, öffentlichen Bildungssystem ist es ja völlig anders. Und hier spielt, glaube ich, noch eine zweite Komponente rein, die ich eben auch noch ansprechen wollte. Das eine, was wir an der Hochschule machen, ist ja einfach Ausbildung. Also da neue Bataillone von Fachkräften hinzustellen.
Ja.
Und das zweite ist, Ideen auszubrüten und insofern in unserem Fall angewandte Forschung zu machen, um irgendwelche Prozesse, sei es wie bei dir in ingenieurwissenschaftlichen Bereichen oder bei mir eher in geisteswissenschaftlichen Bereichen, ein Stück weiterzubringen. Und das Thema, was ich da zum Beispiel mache, hat ja viel mit zum Beispiel Kommunikation von Wertschöpfungsketten für regionale Anbieter. Das ist im Kontext der inzwischen kritischen Betrachtung von Globalisierungstendenzen, die wir ja dieser Tage haben, super spannend. Und da kann Forschung schon einen Beitrag leisten, um Unternehmen zukünftig zu unterstützen, strategische Entscheidungen zu treffen. Wie sollen wir uns orientieren? Was macht mehr Sinn? Wie sollen wir die Produkte, die wir total regional hergestellt haben, vermarkten? Oder macht das gar keinen Sinn? Interessiert das am Ende die Konsumenten vielleicht? Spielt das keine Rolle? Und wenn ich da die Unternehmen mir gerade vorstelle, für die ich da schon gearbeitet habe, mit denen ich da zusammengearbeitet habe bei solchen Projekten, ich glaube, die würden alles sagen, da war schon Wertschöpfung drin, weil wir haben Erkenntnis gewonnen. Auch das ist Wertschöpfung.
Ja, sehe ich genauso. Ich sehe es ja dann bei meinen Forschungsthemen, die ich dann mit den Unternehmen, sind ja auch meistens dann regionale Unternehmen aus dem Energiesektor, auch die sind dann, also denen helfen wir ja bei Unternehmensentscheidungen, also Investitionen tätigen, ja, nein. Also ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren mal die Diskussion, die wir hatten bei einem Energieerzeugungsunternehmen, die sich mit der Frage beschäftigt haben, macht es Sinn, einen großen Wärmespeicher, also einen Heißwasserspeicher zu installieren, um aus Überschussstrom, den man nicht gut verkaufen kann, dann warmes Wasser zu machen und das dann in so ein Nahwärmenetz später einzuspeisen. Mit der Erkenntnis, damals ist es schon etliche Jahre her, also ganz andere Bedingungen, kam halt raus, nein, das macht keinen Sinn. Das heißt, das wäre eine Investitionsfehlentscheidung gewesen, obwohl das Unternehmen eigentlich dafür war und wir konnten denen halt zeigen, nein. Und damit haben wir natürlich quasi Wertschöpfung gemacht oder Wertverlust verhindert, sagen wir es mal so rum. Und das ist natürlich eine indirekte Art der Wertschöpfung, weil wir einfach helfen, jetzt neben der Ausbildung, wie du ja sagst, den Bataillonen von jungen Menschen, finde ich eine sehr schöne Formulierung, dass wir da, wobei ich glaube, Bataillon, ich weiß nicht, wie groß.
Ja, leider sind ja gar nicht so große
Bataillonen. Nee, ich glaube, das ist mehr so ein Zug, weil ich bin jetzt kein Gedienter, aber ich befürchte, das ist wahrscheinlich anderes Thema. Also tatsächlich eine indirekte Wertschöpfung oder eine Unterstützung in dem Unternehmen. Und wenn die natürlich dann auch noch die jungen Menschen integrieren in ihr Unternehmen, dann haben die ja auch schnell eine Wertschöpfung, weil diese jungen Menschen, die ja dann auch viel Praxiserfahrung mitbringen, sind ja viel schneller produktiv und können an einem Wertschöpfungsprozess im Unternehmen teilnehmen. Denn wenn du als ein junger Mensch neu in ein Unternehmen einsteigst, da brauchst du ja mal mindestens ein halbes Jahr, eher ein Jahr, bis du anfängst, Geld einzubringen. Das geht ja nicht ohne Berufserfahrung, keine Chance. Du musst erstmal die Strukturen kennenlernen. Da hast du ja, dir fehlt ja einfach die Berufserfahrung. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Ein Punkt, wo du das gerade erwähntest, zum Thema dieser privaten Hochschule, dieses Bildungssystems. Wenn wir leisten uns ja in Deutschland, es gibt auch ein paar andere Länder in Europa, die das so machen, den Luxus, dass Bildung kostenlos ist. Wir leisten uns als Staat den Luxus und bezahlen die Bildung unserer jungen Menschen. Also in den Schulen so, die sind kostenlos und die Hochschulen sind auch kostenlos, bis auf halt diesen Semesterbeitrag. Das ist ja vor allem im angloamerikanischen Raum ganz anders. Da zahlst du dich ja dusselig und gehst dann mit diesen Student Debts dann aus der Hochschule raus und kannst erstmal gucken, wie du diese Schulden abbezahlst. Also vor allem in den USA eine ganz krasse Geschichte.
Ja, also
ich glaube, wichtiger, also ich persönlich, ganz kurz noch, ich persönlich finde das sehr gut, dass wir als Gesellschaft sagen in Deutschland, wir wollen nicht auf dieses privatwirtschaftliche Bildungssystem, sondern wir machen es öffentlich, um auch die Freiheit zu erhalten, damit du nicht betriebswirtschaftlich denken musst in der Hochschule.
Absolut. Also das hat einen ganz großen Wert, aber ich meine, auch das kann man ja nicht verstecken. Das ist so lange wertig und funktioniert, solange niemand sich in dieser Kette befindet, der das System insofern missbraucht, dass er sagt, auch keine Kontrolle ist ja super, da mache ich nichts.
Ja.
Und das ist vielleicht auch ein Brückenschlag zu dem kritischen Unterton, den dieser Geschäftsführer dir gegenüber geäußert hat, weil ich will gar nicht ausschließen, dass es auch ein paar Kollegen gibt, die in diesem System Trittbrett fahren, die einfach sagen, ah, super, jetzt bin ich hier Professor und keiner kann mir was und deswegen lasse ich es mal ein bisschen ruhiger angehen.
Ja.
Ich meine, das gibt's auch und das macht das System kaputt und lässt natürlich links und rechts kritische Stimmen aufkommen und hinterfragen, ob das so seine Berechtigung hat. Weil ich stimme dir uneingeschränkt zu, das ist total ein unglaublicher Luxus, dass wir in Deutschland Bildung auf sehr, sehr hohem Niveau für Oma anbieten können. Das erlaubt ja auch Bildungsdurchlässigkeit und Freiheit und macht es den Leuten ja auch viel einfacher, vielleicht auch Fächer zu studieren, die auch wichtig sind, die aber gar nicht offensichtlich im ersten Schritt zu Stadtgehältern von 100.000 Euro führen. Das alles ist ja Teil eines größeren Systems. Aber, und ich muss gerade an ein Gespräch denken, was ich mit einem Studenten mal geführt habe aus Afrika, einem unserer internationalen Studenten, der im Prinzip gerade durchgefallen war, also zum dritten Mal durch eine Prüfung durchgefallen war, der völlig aufgelöst bei mir im Büro saß und gesagt hat, meine ganze Familie hat zusammengelegt, damit ich mir dieses Studium leisten kann. Und dabei ist es ja gar kein Studium aus teuren Studiengebühren oder so, sondern Studium leisten bezog sich in dem Kontext eigentlich nur auf Reisekosten, Lebenshaltungskosten und halt Wohnen und so hier vor Ort. Aber das ist natürlich, wenn du aus Afrika kommst, auch bei uns in Birkenfeld unter Umständen ein Haufen Geld. Ja? Und er saß da und hat gesagt, ich habe es versemmelt. Die ganze Familie hat Geld investiert. Ich habe so viel gearbeitet und so hart Gas gegeben, aber ich habe es versaut. Und das hat mir furchtbar leid getan und das war schwer. Aber was mir in dem Augenblick klargegeben ist, manchmal stimmt dieser abgedroschene Spruch schon, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Der hat, glaube ich, sehr viel stärker gebissen als manche andere, die das einfach mal so mitnehmen. Und das ist womöglich bei diesen teuren Studiengängen in USA, über die wir gerade gesprochen haben, auch so. Wenn du einen Kredit aufnimmst und dein Berufsleben mit 150.000 Dollar Schulden startest, dann hast du, glaube ich, schon jemanden im Nacken sitzen, der sagt, sieh mal besser zu, dass du das hier nicht versemmelst und dass du Top-Noten hast, damit du nachher einen Top-Job kriegst, damit du das schnell abbezahlen kannst wieder. Ja. Also ich will keins der Systeme völlig verteufeln, schätze aber den Luxus, den wir hier in Deutschland haben, außerordentlich. Das ist schon ein großer Gewinn. Und was ich noch, das ist jetzt ein bisschen ein Schritt, Achtung, was ich den Geschäftsführer noch fragen würde, ist, ja, wo genau ist denn dein Beitrag in dieser Wertschöpfungskette, wenn du sagst, ich habe keinen, ich bin halt viel weiter vorn bei dir in der Reihe. Ich bringe dir qualifizierte Fachkräfte an den Start, mit denen du deinen Unternehmenszweck erfüllen kannst. Was genau machst denn du? Im Zweifelsfall hat er auch keine schwarzen Fingernägel, weil er irgendwie direkt am Produkt arbeitet.
Genau, ja, ja, eben. Also er ist ja auch nur der Verwalter und steht so über den Dingen. Aber das Unternehmen wird wahrscheinlich auch funktionieren, wenn es diese Person nicht gäbe. Oder er halt kein Geschäftsführergehalt bezieht, denn ne, das Unternehmen muss ja so viel Wert schöpfen, damit auch der Geschäftsführer davon bezahlt wird und der Dienstwagen und die Dienstreisen und die Sekretärin, die ja in dem Moment auch nichts leistet, außer für den Chef den Kaffee holen, immer bewusst despektierlich ausgedrückt, und die Dienstreisen bucht. Mhm. Und die Beteiligung auf dem Golfplatz muss natürlich auch noch bezahlt werden. Also, ach, ne, dieses, bleiben wir mal in diesem Klischeebild des Geschäftsführers und des, ich muss des Beamten. Ja. Ja, aber genau, du weißt, was ich meine. Also auch da ist natürlich keine direkte Wertschöpfung. Andererseits hat er natürlich eine Berechtigung, auch ein vernünftiges Salär zu bekommen, weil er ja Entscheidungen trifft, strategische Entscheidungen fürs Unternehmen. Und auch die Verantwortung trägt. Also wenn mal Dinge nicht laufen, ist er am Ende der, der die Probleme lösen muss. Denn das ist ja das, was du irgendwann in höheren Führungspositionen machst. Du löst Probleme, die die unteren Ebenen nicht mehr gelöst bekommen. Also ja. Das ist ganz, ganz oft so. Und damit bist du auch indirekt an der Wertschöpfung deines Unternehmens beteiligt. Und das ist, denke ich, ein Aspekt, den man da im Hinterkopf behalten muss, warum auch solche Positionen wichtig sind. Auch da wird es Geschäftsführer geben, die sind da nur von 8 bis 10 im Büro und danach geht es erstmal zum Long Lunch und dann sind die um 2 nochmal da, machen 3 Unterschriften, dann geht es auch schon auf den Golfplatz. Also auch solche Geschäftsführungen wird es geben, wenn die Ebene darunter funktioniert. Aber es wird auch Geschäftsführer geben, die sind von morgens 7 bis abends 9 im Unternehmen und auch noch am Wochenende da. Ne? Also auch das.
Was wahrscheinlich die Mehrzahl ist. Also die, die ich kenne, ist eher der zweite Fall.
Ja. Ich denke auch. Also das ist, ich glaube, wenn du so alte Patriarchen hast, das ist, aber auch da, ne, die Produktivität, du hast es vorhin angesprochen, jetzt im Kreise der Professorenschaft, da gibt es sicherlich einige an allen Hochschulen, Universitäten in Deutschland, die jetzt ein gutes, ruhiges Leben führen. Ich meine, der Vorwurf gibt es ja, den gibt es auch gegenüber Lehrkräften an Schulen. Aber ich glaube, es gibt auch genug Profs, die, und das folgt jetzt bei uns an der Hochschule, die wirklich auch viel noch selber im Labor stehen, dort mitarbeiten. Wenn du dann deine Vorlesung vernünftig vorbereitest, auch das kostet ja immens Zeit. Du musst Veröffentlichungen lesen. Da denkt man noch, ja, da sitzt er schön im Sonnenstuhl im Garten. Ja gut, aber wenn du wissenschaftliche Publikationen liest, die liest du ja nicht wie ein Drei-Groschen-Roman, sondern da musst du ja wirklich intensiv dich mit auseinandersetzen. Und das ist natürlich sehr abstrakt, aber auch das ist das wissenschaftliche Arbeiten eines Professors. Du liest Paper von deinen Doktoranden für die Veröffentlichung und musst die korrigieren. Und dann, klar, dieser administrative Kram ist natürlich ein anderes Thema. Wie viele Verwaltungen brauchen wir denn wirklich? Das ist immer so. Ein Aspekt, den du vorhin noch erwähnt hast, da wollte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, bei dem Unterschied zwischen der privatwirtschaftlich organisierten Bildungssystem und bei den öffentlich finanzierten. Wir können uns auch so ein bisschen den Luxus leisten, ich sag mal so ein paar, Einhornfächer oder so, also Module, Studiengänge anbieten, die halt keine große Klientel ansprechen. Und eigentlich müssten wir, wenn wir streng wirtschaftlich denken, Studiengänge schaffen, die viele Studierende bringen, die dann auch zum Abschluss kommen. Also Namen tanzen. Ne? Irgendwas Weiches, wo alle rein durch, easy peasy. Aber jetzt vor allem, ich sehe das ja bei uns im MINT-Bereich, ne, du hast in Physik, du hast in Chemie, du hast in Mathematik keine riesigen Anfängerzahlen. Aber am Ende, die Leute brauchst du auch, da brauchst du halt keine 1000, sondern nur 100 oder vielleicht auch nur 10 dann im Berufsleben. Aber die brauchst du, denn sonst, wie gesagt, machen wir nur noch irgendwelche weichen Studiengänge, die einen geilen Namen haben. Und auch das ist wichtig, dass wir in der Lage sind, als Hochschule nicht auf diese betriebswirtschaftlichen Kennzahlen gucken zu müssen. Da sind private Hochschulen, glaube ich, anders organisiert, auch in Deutschland, die dann sagen, Studiengang läuft nicht, machen wir zu.
Ja.
Ein bisschen müssen wir so denken.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also die Frage darf natürlich auch bei einer staatlichen Hochschule, muss sie gestellt werden, aber sie muss halt abgewogen werden. Und eine staatliche Hochschule hat halt sozusagen hat ein bisschen einen anderen Auftrag. Das Land in der Summe ist natürlich dafür verantwortlich, dass es am Ende wiederum, Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette, eben diese Physiker und Chemiker gibt, die für den Prozess unentbehrlich sind. Ja? Auch wenn du davon nicht so viele brauchst, wie vielleicht aus anderen Studiengängen, wie du es gerade gesagt hast. Ja? Das ist klar.
Genau, und das ist halt, man immer diese Diskussionen, und das sind natürlich, und die Diskussionen werden auf die Hochschulen in Deutschland zukommen, weil einfach die Studierendenzahlen deutschlandweit zurückgehen, bedingt durch den demografischen Wandel. Die Delle mit der Zahl der Abiturienten kommt noch. Ich glaube, in 2 Jahren haben wir den Tiefpunkt erreicht. Danach geht es leicht rauf und wird sich dann stabilisieren, wenn man sich mal so die Bevölkerungspyramide anguckt. Aber das heißt, wir haben immer mehr Hochschulen, immer mehr Studiengänge, die sich um immer weniger Köpfe streiten. Dann, klar, kommt noch der Zuzug aus dem Ausland mit den internationalen, aber auch die verteilen sie natürlich deutschlandweit, europaweit, weltweit. Das heißt, auch da ist irgendwann mal eine Sättigung erreicht und da muss man nicht gucken oder entscheiden, was machst du? Und dann werden vielleicht auch Studiengänge mal, also anders integriert, also zumachen ist immer so hart. Aber auch das muss man natürlich dann sehr genau überlegen, wie findest du eine gute Lösung, um das Thema nicht zu streichen, aber diesen Studiengang, weil der ja auch immer mit Verwaltungsaufwand ohne Ende, du kennst das ja selber als Studiengangsleiter von dem Sustainable Business and Technology, also wir produzieren ja schon sehr viel Papier, manchmal um Papier zu produzieren, manchmal weil es aber auch dazu dient, ähnlich wie in einem Unternehmen bei einem Qualitätsmanagementsystem einfach Qualität sicherzustellen und Transparenz zu schaffen, auch das gehört zum Job dazu, gebe ich selber, also aus meiner Sicht, es gibt spannendere Aufgaben als das, aber ist halt nun mal ein Aspekt, der wichtig ist. Aber hast du ja im Unternehmen auch, ne? Also ich sage da, der Qualitätsmanagementbeauftragte oder der Energiemanagementbeauftragte ist auch nicht der allerbeliebteste Kollege im Unternehmen. Der nervt ja auch nur mit irgendwelchen Kennzahlen, die du füllen musst. Also das ist ein weiterer Aspekt in der Wertschöpfung, der erstmal nichts bringt. Aber ne, wenn wir sagen, du hast ja von erwähnt, die Durchlässigkeit, ne, die jungen Menschen, wenn die dann bei uns anfangen zu studieren oder feststellen, ah, ist es nicht, und dann woanders hingehen, dann muss es ja das Ziel sein, dass sie nicht wieder bei Null anfangen, sondern schon ihre Leistung mitnehmen. Und damit das einigermaßen fair ist, denn eigentlich zu meiner Zeit oder zu unserer Studienzeit gab es sowas nicht. Wenn du da gewechselt hast, ging es in zwei von vorne los. Da gab es keine Regelung. Das ist heute durch den Bologna-Prozess einigermaßen fair und vergleichbar.
Absolut, ja.
Aber produziert halt viel, viel Papier. Und das muss gefüllt werden. Vielleicht füllt das ja künftig dann die KI. Das ist ja nochmal der andere Weg. Also das heißt, wir wertschöpfen, oder? Wenn wir mal so einen Schlussstrich ziehen und Fazit ziehen.
Ja, also ich würde sogar sagen, dass wir auf verschiedenen Ebenen wertschöpfen. Wenn man die Wertschöpfungskette in ihrer Gesamtheit betrachtet, leisten die Hochschulen erstens bei der Versorgung von Mitarbeitern, von Arbeitskräften. Ich glaube, das ist völlig offensichtlich, dass Hochschulen da irgendeine Art von Wertschöpfung erbringen. Man müsste den Mann mal fragen, okay, wenn es das Hochschulsystem und die Profs, die das ja maßgeblich tragen, nicht gäbe, würde dein Unternehmen dauerhaft, langfristig, ein Unternehmen ist ja auf unendlich angelegt, genau so weiterlaufen, ohne irgendwelche Probleme, hättest du da Stress in deiner Wertschöpfungskette? Ich glaube schon, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er sagt, nö, wäre mir total wurscht, brauche ich nicht.
Ja, glaube ich auch.
Das ist Thema 1. Und Thema 2, schwieriger zu messen und womöglich sehr viel mehr subjektiv in der Beurteilung. Logischerweise leisten Hochschulen unter Umständen auch einen Beitrag zu Transformationsprozessen, zur Entwicklung von neuen Produkten, zur Verfeinerung von Strategien, indem sie eben Forschung machen. Forschung kann ja auch, ich denke jetzt an den betriebswirtschaftlichen Bereich, bedeuten zu verstehen, wie Kunden agieren und denken, wie man sein Produkt am besten zum Kunden heranträgt. Ganz, ganz viele Erkenntnisse, die von Unternehmen da verarbeitet und angewendet werden, kommen ja aus der Forschung, kommen ja von den Universitäten. Ja. Und auf der anderen Seite, auch um beim Thema Forschung zu bleiben, auch bei Innovationsprozessen. Also nicht nur Abläufen im Unternehmen, wie wickle ich mein Unternehmen ab, wie adressiere ich den Kunden, sondern auch, denke ich jetzt eher an ingenieurwissenschaftliche Themen, mit denen du ja viel besser vertraut bist. Wie kann man Photovoltaikmodule verbessern, effizienter machen und so. Die Grundlagen dafür kommen ja auch von den Hochschulen. Also wenn man sich das mal so anguckt, diese Palette dessen, was Hochschulen und damit wir als Professoren der Gesellschaft beziehungsweise den Unternehmen bringen, ist ja sogar relativ breit. Aber offensichtlich wird es gar nicht so wahrgenommen von manchen und gar nicht so gesehen. Aber ich glaube, wenn man drüber nachdenkt und es reflektiert, dann wird einem relativ schnell klar, wenn dieser Systembestandteil wegfällt, komplett, dann wird wahrscheinlich schon was fehlen. Ich glaube nicht, dass wir dann so einen gesellschaftlichen Wohlstand hätten wie heute.
Das ist, glaube ich, sehe ich genauso. Genau, sehe ich genauso. Ich meine, jetzt hast du natürlich immer die Diskussion, es gibt auch nicht genug Handwerker und so weiter, aber das ist halt ein Grundproblem bei den Fachkräften. Aber ich denke, Deutschland hat auch deswegen einen so hohen Lebensstandard, einen so hohen industriellen Standard erreicht, jetzt in den letzten, ich sag mal so 150 Jahren, so mit Beginn, Mitte des 19. Jahrhunderts, als dann da die ersten Schulreformen aufgekommen sind, auch die Universitäten geschaffen wurden, das ist dann vor allem Ende des 19. Jahrhunderts gewesen. Also das ist sicherlich eine Grundlage gewesen des wirtschaftlichen Aufstiegs Deutschlands oder auch Europas. Und jetzt natürlich andere Länder nachziehen, aber man sieht es ja in China, was die jetzt leisten in viel kürzerer Zeit. Aber auch die setzen natürlich dann viel auf Bildung und wahrscheinlich wird das dann auch irgendwann sein, dass die dann die Bildungskompetenz in ihr Land ziehen und ihre jungen Menschen ins Ausland schicken. Und wir haben einfach jetzt ein sehr hohes Niveau erreicht, müssen uns natürlich da weiterentwickeln, auch im internationalen Wettbewerb behaupten. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt irgendwie die Qualität sinkt, auch wenn das immer so gefühlt propagiert wird. Das wird jetzt, glaube ich, schon seit 1000 Jahren, dass die nächste Generation immer die dümmere und die schlechtere ist. Aber das, was wir an Produkten liefern, wenn wir es mal so betiteln, nämlich gut ausgebildete junge Menschen, motivierte Menschen, dann erfüllen wir unsere Aufgabe als Hochschule, denke ich, sehr gut. Und die Unternehmen sind auf uns angewiesen. Sonst würden die ja nicht mit uns kooperieren, sondern sagen, macht ihr mal und liefert mir das fertige Produkt. Sondern die steigen ja tatsächlich in den Ausbildungsprozess ein, indem die ja mit uns in der Forschung zusammenarbeiten oder auch schon Abschlussarbeitsplätze anbieten, um dann zu sagen, mach doch deine wissenschaftlich angewandte Forschung bei mir im Unternehmen, hilf mir schon. Das ist für mich schon ein erster Vorschritt bei der Wertschöpfung. Also ich denke, das ist ganz entscheidend, denn ohne das Hochschulsystem hättest du diesen Bildungsstandard gar nicht, den du brauchst. Denn mit dem Schulwissen, mit ein bisschen Praxisausbildung kannst du, glaube ich, die komplexen Probleme, die wir heute zutage haben, nicht mehr lösen.
Das wahrscheinlich nicht.
Weil das ist, glaube ich, jetzt im Ingenieursbereich. Also du brauchst die 3-4 Jahre an der Hochschule nochmal, um sich dann wirklich in einem Themengebiet zu spezialisieren. Die Schulen machen es nicht, sollen es ja auch gar nicht. Die sollen ja die Allgemeinbildung liefern. Aber ich habe mir immer gedacht, brauche ich wirklich diese Erdkunde und Kunst, Informationen, die mir da erklärt werden. Aber das gehört ja zur Allgemeinbildung dazu. Und die Spezialisierung machst du dann im Studium, idealerweise Master. Und bist dann gut vorbereitet, um dann den Jobeinstieg zu machen und dann einem großen Wertschöpfungsrat mitzudrehen. Ich glaube, wir haben festgestellt, wir schöpfen Werte. Fassen wir es mal so zusammen.
Ganz klares Ja.
Also ganz klares Ja. Prima. Ich glaube, dann haben wir das Thema positiv beantwortet, obwohl wir Beamte sind. Und ich denke auch, dieser Podcast ist eine Art der Wertschöpfung, ne? Weil wir einfach Informationen diskutieren, besprechen und damit auch einen gesellschaftlichen Beitrag vielleicht leisten. Also auch das ist indirekte Wertschöpfung. Also machen wir einen Haken hinter. Beamte schöpfen Werte.
Oh, kühne Worte, Herr Tegel.
Ja.
Kühne
Worte. Genau, so sieht's aus. Dann lassen wir das mal so stehen.
Jawohl.
Christian, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und dann bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Nächste Woche wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie steht es eigentlich mit der Energiesouveränität Deutschlands? Es gibt ja im Moment ein paar Diskussionen auf politischer Ebene, wie stark Deutschland vermeintlich von Importen von Strom abhängig ist. Das wollen wir in der nächsten Folge uns mal genauer ansehen und ein bisschen einordnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.